Gesamtkunstwerk aus 25 Titeln zusammengemixt. Ein sogenanntes Mash-Up-Lied von DJ Earworm. Er hat Glück, dass er in den USA lebt, weil hier in Deutschland ist es sehr viel schwerer, so etwas zu produzieren und auch durchzusetzen. Das hängt mit dem deutschen Urheberrecht zusammen. Da sind wir schon beim Thema, Daniel.
Ja, ich habe auf der Republika gelernt, zum Beispiel, dass das Samplen, also für solche Mash-Ups, doch eigentlich kein böser Akt ist, wie das eigentlich vom Rechtsverständnis her ist, sondern dass das eine Wertschätzung an die Künstler ist. Und das sollte sich doch auch bald in den gesetzlichen Grundlagen niederspiegeln, fordern zumindest einige Republika-Teilnehmer.
Und dazu werden wir auch gleich Till Kreuzer hören. Er ist Rechtsanwalt und hat sich zur Aufgabe gemacht, auch das Juristendeutsch ein bisschen ins Normaldeutsche zu übersetzen. Aber zunächst gehen wir mal in die E-Book-Szene.
Genau, denn wir haben auch beim Thema Urheberrecht mit Google Books zu tun. Das ist ein Dienst, der in den vergangenen Jahren ja immer wieder auch im Fokus der Berichterstattung stand. Google Books möchte ja, dass in Büchern gespeicherter Wissen der Welt so archivieren, dass man sie wieder durchsuchen kann, und es gab da in den USA Klagen, aber zunächst auch eine außergerichtliche Einigung, das sogenannte Google Book Settlement. Dieses wurde im März durch ein Gericht gekickt, und da ist natürlich jetzt die Frage, wie geht es weiter beim Thema Digitalisierung des Buchmarktes, und wir haben diesen Streit auch auf der Republika erklärt bekommen von Jeanette Hofmann vom Wissenschaftszentrum Berlin, und ich habe sie dann gefragt, ob dieses gerichtliche Aus des Google Book Settlements die Digitalisierung der Bücherwelt zurückgeworfen oder nach vorne gebracht hat.
Das hat es natürlich zurückgeworfen, weil wenn man es allein den Privaten überlassen hätte, die hätten jetzt die Ärmel hochgekrempelt, in die Hände geklatscht, hätten diese Books Rights Registry geschaffen und ihr Verwertungsmodell aufgesetzt. Jetzt ist es insofern zurückgeworfen, als sich alle Beteiligten neu sortieren müssen, um zu gucken, welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen. Aber insgesamt hat dieser private Vorstoß das Problem Digitalisierung vergriffener Werke und Finden von Lösungen für verwaiste Werke eindeutig vorangetrieben.
Worum ging es denn wirklich bei Google Books? Von welchen Büchern sprechen wir da überhaupt?
Wir reden ganz überwiegend von Büchern, die vergriffen sind, die schon ganz viele Jahre wertlos sind und auf den Regalen von Bibliotheken verstauben, an die sich vermutlich die Mehrzahl der Menschen nicht mal erinnern kann. Um diese Werke geht es. Und es geht darum, diese wieder zugänglich zu machen, indem man sie digitalisiert.
Warum haben wir denn da so eine große Hysterie denn erlebt?
Wir haben deshalb eine Hysterie, weil das Urheberrecht, so wie es geschrieben ist, verlangt, dass man den Inhaber der Rechte für bestimmte Bücher fragt, bevor man digitalisiert. Und das Problem, das ist ja als solches, klingt das erstmal vernünftig. Das Problem ist aber, dass das sogenannte Klären solcher Rechte viel teurer ist als die Digitalisierung der jeweiligen Werke. Und diese Kosten sind im Einzelfall prohibitiv hoch. Man kann nicht Millionen vergriffener Bücher digitalisieren, wenn man alle einzelnen Rechteinhaber ausfindig machen und um Erlaubnis fragen muss. Das verteuert den Vorgang in einem Umfang, dass die Digitalisierung unterbleibt.
Sie haben gerade in Ihrem Vortrag auch beschrieben, dass jetzt so eine Art auch Wandel sich vollziehen muss. Wie genau muss jetzt dieser Prozess aussehen?
Was sich abzeichnet, wenn man jetzt Google Books als einen besonderen Fall einer allgemeinen Entwicklung betrachtet, dann kann man sehen, dass wir immer weniger Transfer von Eigentum sehen in den Informationsmärkten. Das heißt, ich kaufe nicht ein Buch und erwerbe Eigentum an dem Buch, sondern ich erwerbe Nutzungsrechte. Und das, wenn man so will, strukturiert den Markt für solche Informationsgüter völlig um, weil Bücher in dem Fall gar nicht mehr Güter im klassischen Sinne sind, sondern die werden zu Dienstleistungen. Ich kaufe sozusagen ein Service von einem Rechteinhaber, der es mir erlaubt zu lesen, vielleicht zu drucken, vielleicht zu teilen, vielleicht zu unterstreichen, vielleicht aber auch nicht. Und ich habe eine dauerhafte Beziehung zwischen dem Verwerter und mir als Endnutzer.
Ist Google vielleicht zu früh mit Google Books gewesen?
In gewisser Hinsicht ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich ja sowohl die Autoren, die Verlegerverbände das schon seit Jahren angucken. In den USA hat es inzwischen 4 Vorstöße gegeben. Eine Regelung vor allen Dingen für verwaiste Werke zu finden. Verwaist heißt, dass unklar ist, wer die Rechte hat oder der Rechteinhaber verschollen ist. Und alle sind abgeschmettert worden. Das Problem ist, dass diese Regelungen, die einer Digitalisierung im Weg stehen, so umstritten sind gesellschaftlich, dass der Gesetzgeber kaum in der Lage ist, hier eine konsensuale Lösung zu finden.
Jeanette Hofmann vom Wissenschaftszentrum Berlin über den Google Books Streit. Und wir haben also mitgenommen, dass der Büchermarkt vor einem digitalen Wandel steht. Und es könnte sein, dass wir dann also künftig Bücher nicht mehr besitzen, sondern wie eine Dienstleistung zur Verfügung gestellt bekommen.
Und das Urheberrecht ist auch an den Grenzen, deswegen DJ Ewom, da wo man tatsächlich mit vorhandenen Musiken oder auch mit Fotos, mit Texten, mit Bildern umgeht, als wäre es Material, so wie es auch Bertolt Brecht ja gemacht hat. Der hat ja auch alles Mögliche zusammengeklaut, auch denken wir nur an Goethe mit seinem Faust, das ist ja gar nicht seine eigene Idee, also diese Figur, das Werk dann schon. Und in der digitalen Welt kann man das ja sozusagen in jeder Wohnstube nachmachen, in einem Umfang, der millionenfach, milliardenfach ist und dann Interessen der Urheber berührt. Aber was sind Urheber? Und Till Kreuzer, der Rechtsanwalt, hat sich Gedanken gemacht, wie zum Beispiel 2035 ein Urheberrecht aussehen müsste. Er hat darüber gesprochen auf der Republika und ich habe ihn nochmal um eine ganz kurze Zusammenfassung gebeten, was denn eigentlich das Problem sei.
Die Problematik, die ich am geltenden System sehe, ist, dass das Urheberrecht heutzutage so eine Art, das ist der Kult des Originals, könnte man das bezeichnen. Ja? Es besteht eine Vorstellung, dass der Urheber etwas ganz Eigenes schafft, was vorher noch nicht da war, etwas Neues, etwas Originelles, etwas ganz Individuelles, was nur er hätte schaffen können. Und deshalb ist das, was er gemacht hat als Original-Urheber, steht ganz stark im Vordergrund dieses Rechtsschutzes. Das ist eine, würde ich sagen, eine Hypothese, die stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist von vielen Philosophen durch Schriften und so etwas hervorgebracht worden. Heutzutage sieht man aber, dass das, also hat man eigentlich immer schon gesehen, dass das so nicht ist. Newton hat gesagt, we all stand on the shoulders of giants, bedeutet also, niemand schafft kreativ aus dem luftleeren Raum. Kreative Schöpfungen und kulturelle Güter sind immer ein Ergebnis einer Umgebung, aus der heraus sie erschaffen. Deshalb ist dieser Kult des Originals, also das ist das Original, das ist das, was später war oder die Fälschung womöglich oder sowas, schwer nachzuvollziehen aus kulturpolitischer Sicht. Und rechtlich hat das eben erhebliche Auswirkungen insofern, als jemand, der etwas Neues schafft, indem er etwas Altes verwendet oder viele Einzelstücke aus Alten verwenden, sind nach heutiger Auffassung Urheberrechtsverletzer, es sei denn, sie fragen jeden Einzelnen, ob sie das dürfen. Das von Brecht war ein sehr gutes Beispiel. Brecht hat jede Menge zusammengesammelt und unter seinem Namen veröffentlicht, was auch tolle Sachen hervorgebracht hat. Die Erben von Brecht sind aber welche von den strengsten und aggressivsten Verfolgern von Urheberrechten, nämlich ihres Vorfahrens. Gilt übrigens auch für Karl Valentin, der gesagt hat, Ideen, Gedanken, Kultur muss frei sein. Und seine Erben verklagen jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Also die postmortale Variante des Urheberrechts muss nicht immer dazu führen, dass das auch im Sinne des Schöpfers ist. Erlaubt sein.
Also Brecht wäre sozusagen die These, um ihn weiterzuentwickeln. Dagegen ist nicht zu sagen, aber was steht dem tatsächlich entgegen? Das uralte Urheberrecht, das geändert werden müsste?
Also in diesem Fall geht es tatsächlich um einen bestimmten Aspekt im Urheberrecht. Das hat ja sehr viele Facetten. Aber es geht eben darum, zum Beispiel zu sagen, das Urheberrecht hat den Grundansatz zu sagen, es ist halt ein geistiges Eigentumsrecht und das geistige Eigentum des Urhebers, des originären Rechteinhabers und der Verwerter oder so, die Inhaber der Nutzungsrechte, geht allem anderen vor. Das ist, glaube ich, der grundlegende Fehler im System, wenn man sagen würde, das ist ein Interesse, ja, dieses Schutzinteresse am geistigen Eigentum. Es gibt aber andere Interessen, wie zum Beispiel die Kunstfreiheit, ja, oder die Pressefreiheit oder die Meinungsfreiheit oder die Informationszugangsfreiheit und viele andere Dinge mehr, die haben gleiches Gewicht. Dann könnte man sehr viel eher sich dem Gedanken nähern, wenn das Urheberrecht dazu dient, eben kreative Schaffen zu fördern. Ja, gerade dieses Individualinteresse schützt im Prinzip nur denjenigen, der das Recht hat. Das Gemeinwohlinteresse dient allen.
Weil ich dieses Interview gerne ästhetisch, inhaltlich, formal mit einem Mashup abschließen will. Wenn ich diesen Titel jetzt spiele, mache ich mich da im Sinne des deutschen Urheberrechts, strafbar.
Grundsätzlich gilt, in Deutschland gilt deutsches Recht. Es ist immerhin erkennbar, was eine positive Entwicklung ist, dass die Rechteinhaber, was in Bezug auf diese Remix-Kultur, eine nicht unerhebliche Toleranz entwickelt haben. Wahrscheinlich, weil man merkt, dass sowas nicht schädlich ist. Also weil jetzt dieser DJ, wie viele Titel zusammengemixt hat?
25.
Diese 25 Titel zusammengemischt hat. Das kann man sich immer die Frage stellen, hat das eine wirtschaftliche Auswirkung auf die Originaltitel? Wird doch kein einziger Mensch einen Originaltitel, den er eigentlich kaufen wollte, weniger kaufen. Mhm. Nicht kaufen, weil er jetzt diesen Remix hat. Das sind zwei unterschiedliche Produkte. Die haben wirtschaftlich keine Konnexität. Mhm. Mit anderen Worten, es entsteht auch kein Konkurrenzverhältnis. Und das wird einer der Gründe sein, warum, obwohl sowas in weiten Teilen illegal ist, das akzeptiert wird. Rechte zu haben und Rechte geltend zu machen, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Mhm. Aber wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, das ist nämlich das Problem an dieser Lage, ja, es passiert schon nichts, vielleicht. Ja? Wenn es dann um wirtschaftliche Interessen geht, nehmen wir mal an, dieser DJ würde seinen Song 25 Millionen Mal verkauft kriegen, mhm, auf CD, dann können Sie ganz, ganz sicher sein, dass ganz, ganz schnell sämtliche Rechteinhaber vor der Tür stehen und davon was abhaben wollen.
Nee, er verschenkt seinen Titel im Netz, da kann man auch unter DJ Earworm alles downloaden. Mehrere Millionen Mal bisher das folgende Stück runtergeladen und Daniel?
11 Millionen Mal wurde es jetzt schon das von der diesjährigen Version sich angehört, beziehungsweise von 2010. Aber nicht, dass du jetzt in den Knast kommst, wenn du jetzt auch die neue Version spielst.
Nein, entsteht ja kein wirtschaftlicher Schaden. Im Gegenteil, die Künstler profitieren ja von der kostenlosen Werbung. Fazit Republika, bevor wir es spielen. Und er hat uns auch noch einen Gruß aus Moskau geschickt. Wir hatten es angedeutet, er hat dort aufgelegt und für das Medienmagazin, also DJ Earworm, einen kleinen Gruß aufgesprochen, hören wir gleich, aber vielleicht ein Fazit.
Alles wird digitaler.
Und wenn man das noch hinkriegte, dass man in dieser digitalen Welt sich eine bessere Struktur noch zumindest im Kongress ausdenkt, damit man auch als ganz normaler User, Normalbürger nicht in den Wirren der Digitalität untergeht.
Ach, du meinst, weil die Räume so voll waren?
Zum Beispiel.
Vielleicht da noch eine kleine Info vorweg. Im nächsten Jahr wird die Republika nicht wie gewohnt in Berlin in der Friedrichstadtpalast, Kalkscheune und in Quatsch Comedy Club auf sein, sondern es wird eine neue Location geben, damit es auch dem Wachstum gerecht wird.
Und dann noch zwei Hinweise. Erstens, am 30. April 2012 wird der analoge Fernsehsatellit abgeschaltet und vergessen Sie nicht, die anderen zu erden. Und jetzt DJ Evo.
Hey, this is DJ Earworm, and you're listening to Radio 1 Media Magazine. You're about to hear my latest mashup called United State of Pop 2010, Don't Stop the Pop. I put this all together on Ableton Live, and it took me about a month to put it together, so I hope you all enjoy it. I love a place.
ain't got no money in my pocket, but I wanna be a billionaire.
Yo, DJ, my iPod on the stereo.
I wanna write you a song.
The world that's up in hell.
Oh my God.
Listen to my mix
on the radio.
Hands up.
You're amazing.